Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn. Schön, dass du heute wieder dabei bist und dich für diese Folge interessierst. Heute geht es um eines der ältesten Gebäude unserer Stadt, das Becherhus. Ich möchte mal behaupten, dass jede Hahnerin und jeder Hahner das Haus kennt und bestimmt auch schon Gast darin war. Alex Unger ist der Gastronom, der diesen historischen Platz mit Leben füllt und die traditionsreiche Geschichte weiterschreibt. Alex hat eine Vision für sein Becherhus und arbeitet mit viel Leidenschaft daran, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. In den Shownotes findest du wie immer weiterführende Links. Und meine Mailadresse für Lob und Kritik oder deine Ideen für dieses Podcast-Projekt. Danke für deine Zeit und dein Interesse. Und jetzt wünsche ich dir einen angenehmen Aufenthalt in dieser Podcast-Folge. Ja, hallo Alex, schön, dass du heute dabei bist.
Das freut mich sehr.
Ja, heute geht es um das schöne Traditionshaus Becherhus. Ich habe mal geguckt, das ist ja ein Barockhaus, jetzt seit über 300 Jahren hier in Hahn präsent. Ihr habt eine schöne Eicheneingangstür, die ziert auch die Jahreszahl 1728. Wahrscheinlich existiert das Haus ja auch länger. Und ich glaube, seit mehr als 100 Jahren ist das Haus ein Wirtshaus, eine Gaststätte, ein Restaurant. Kommen wir gleich mal dazu, wie du es ja heute bezeichnen würdest. Seit wann bist du jetzt im Becherhus und was hat dich an der Aufgabe gereizt?
Also ich glaube nicht, dass es seit 100 Jahren ein Wirtshaus ist, meine Info, aber da sind die Historiker hier aus Hahn natürlich viel bewanderter als ich. Ich glaube, dass es erst irgendwann in den 60er, 70er Jahren zum Wirtshaus umgebaut wurde. Das Haus selber, da hast du recht, ist natürlich eins der ältesten hier am Platz. Ich betreibe das Becherhus seit 8. Oktober 2020. Habe einen Monat, bevor wir eröffnet haben, im Prinzip den Mietvertrag unterschrieben. Und am Tag des Mietvertrags oder der Unterzeichnung des Mietvertrages ist mir klar geworden, erstmal, was hier für eine Historie im Haus herrscht. Denn hier ist ja in der Tat Emil und Karl Barth geboren, also bei Hahner Urgesteine, wie man wahrscheinlich sagt. Der eine Maler, der eine Dichter, Schriftsteller, also hier nicht nur in Hahn, sondern auch über die Grenzen hinaus Hahns für Furore gesorgt haben. Und witzigerweise ich als Ur-Düsseldorfer Jung seit meiner Geburt 1978 in Düsseldorf auf der Emil-Barth-Straße wohne.
Das ist natürlich, das war ja ein Zeichen.
Zeichen, Karma, sagt man, glaube ich, dazu, dass ich dieses Haus hier also bearbeiten soll. Und das mache ich jetzt seit 8. Oktober. Natürlich, witzigerweise oder nicht witzigerweise, aber traurigerweise haben wir 3,5 Wochen arbeiten dürfen und dann mussten wir in den Lockdown, der knapp 7 Monate andauerte.
Ich wollte gerade sagen, so Oktober 20 war jetzt so für die Gastronomie jetzt nicht unbedingt das beste Datum zum Starten.
Ne? Nee, nur die Idee oder das Konzept oder die Philosophie, die ich im Kopf habe für dieses Haus hier, die sollte jetzt nichts mit Corona zu tun haben, beziehungsweise mir war klar, dass es eh dauern wird, weil wir ja schon andere Wege gehen, neue Wege gehen und das auch ein bisschen anders darstellen, die Gastronomie. Und da solche Dinge brauchen halt Zeit. Jetzt erfreulicherweise, jetzt kann man wiederum sagen, das könnte auch ein Plus durch Corona gewesen sein, hatten die Leute natürlich nach Corona unheimlich Lust, wieder rauszugehen. Und dann ist es auch klar, dass natürlich ein neues Konzept unheimlich bei den Leuten gefragt ist oder neugierig macht und die Leute uns natürlich dann auch überrannt haben. Aus welchen Gründen? Hoffen wir mal. Es waren die Gründe, die ich versuche hier anzubieten. Das ist natürlich immer das, was ein Gastronom möchte. Der möchte ein Angebot machen und freut sich dann, wenn die Leute das auch als solches erkennen und dann auch ausprobieren und es dann liebgewinnen und wertschätzen. Und das ist die nachhaltigste und wichtigste Eigenschaft, die die Gastronomie leisten kann. Wir haben hier natürlich kein Touristenobjekt oder ein Ausflugslokal, wo mal jedes Wochenende 2000 aus der Ecke, 1000 aus der Ecke kommen, sondern wir reden hier über die Leute, die hier im Umfeld leben, die wir mit unserer Idee begeistern wollen, hier immer öfters hinzukommen. Und das haben wir jetzt in den letzten knapp 2 Jahren eigentlich gut hinbekommen.
Da kommen wir gleich nochmal zu eurem Konzept, zu deiner Vision. Die hast du mir auch mal eindringlich geschildert. Finde ich ganz toll. Also bist halt für mich so ein Gastronom mit Herzblut, ne? Also das merkt man so, so ein Vollblutgastronom, ne?
Ja, ich habe nichts anderes gemacht in meinem Leben.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Also kommst aus Düsseldorf, sagst immer in der Gastronomie gewesen. Wie kam der Kontakt zu Hahn zustande? Außer, dass du in der Emil-Barth-Straße gewohnt hast.
Ich habe eine Firma seit 15 Jahren, die Gastronomieberatung und auch Gastronomievermittlung macht. Die habe ich mal in Elternzeit aufgebaut, die Firma. Als ich für meine Kinder da sein wollte, als die noch ganz klein waren, habe ich gemerkt, dass da ein großer Bedarf ist an diesem Thema Gastronomievermittlung und Beratung, weil halt viele, die in der Gastronomie sich selbstständig machen, auch wenig Fachkompetenz haben. Oder der Klassiker, nur ein Feld betreiben. Das heißt, ein Koch macht sich selbstständig, hat aber natürlich vom Service, von Theke, von Kaufmännischen, vom Kalkulieren, von Speisekarten, all von diesen Dingen, Deko, Veranstaltung, hat da nicht so viel Wissen und die brauchen halt Unterstützung. Und da ich immer schon sehr umtriebig und fleißig war und in allen Bereichen mich weiterentwickelt und fortgebildet habe, war mir dann klar, dass ich da mit Sicherheit was anbieten kann. Diese Beratungsfirma hat das Becherhus auf den Schreibtisch bekommen. Der Vermieter ist ja hier eine Brauerei. Haben mich kontaktiert und haben gesagt, ob ich nicht einen passenden Gastronom für dieses Objekt hätte, mit dieser Historie und Tradition und gegebenenfalls auch das richtige Konzept, weil natürlich eine Brauerei ist logisch, will natürlich Bier verkaufen. Ja. Da habe ich mir das dann mal.
Heißt ja auch Becherhus, ne? Heißt genau, ja nicht Tellerhus oder sowas.
Genau. Und Bechern ist ja auch das Trinken mit gemeint. Deswegen fand ich, und ich kenne das Objekt, weil es, wie gesagt, ist es ja von meinem Wohnort auch nicht so weit weg und ich in jungen Jahren auch mal Teil dieses berühmten Bermuda-Dreiecks war, der dann am Sonntag hier Stadtschreiber, Becherhus, Liebevoll und wie die Läden damals hießen, auch frequentiert habe. Also ich kenne das Haus schon, es hat sich auch nicht verändert. Ich habe es mir in Ruhe angeschaut. Mir war relativ schnell klar, dass das Haus eine neue Vision braucht, weil das Schöne hier an dem Haus ist ja, ich habe ja auch nur die Glühbirnen gewechselt. Ich habe ja an dem Ambiente, an dem überragenden, an der überragenden Aussage des Hauses nichts geändert. Das Einzige, was ich zwingend erforderlich finde, ist in dieser Zeit jetzt, ist eben, dass man nicht das macht, was alle macht, weil das wird die Leute in der heutigen Zeit zwar ins Haus führen. Es wird aber nicht genug Argumente liefern, um diese Frequenz der Größe, weil wir haben 120 Sitzplätze unten, wir haben oben eine Veranstaltungsfläche und wir haben hier im Biergarten auch mal an die 120 Plätze. Um da also ganzjährig Betrieb und Frequenz und an einem Montagabend das Haus voll zu bekommen, muss man ein anderes Angebot machen. Das war mir dann schnell klar und dann war mir auch schnell klar, dass da keine klassischen Gastronomen in Frage kommen. Dann habe ich der Brauerei, das ist ja kein Geheimnis, eine kleine To-Do-Liste geschrieben, habe gesagt, hier die und die Voraussetzungen müssen erfüllt werden und dann habe ich jemanden, der das macht. Und dann habe ich denen halt gesagt, dass ich das selber machen würde. Denke mal, da waren die nicht unglücklich. Die Reaktion war jedenfalls positiv, weil die Leidenschaft und die Hingabe zur Gastronomie, da hast du schon recht, die merkt man ja relativ schnell. Da muss man ja nicht studiert haben oder muss man jetzt auch nicht Fachkenner sein, dass ich für dieses Leben alles gebe und da auch meine Stärken habe, das ist mit Sicherheit unbestritten. Deswegen war das für beide Seiten eine Win-Win-Situation und so ging es auch dann ganz schnell. Also das war wirklich eine Sache von einer Woche.
Ah ja, cool. Also ich glaube, ich hätte gelesen, dass das Haus eben schon so vor rund 100 Jahren eine Gaststube war oder ein Wirtshaus war, weil Du hast Emil Barth als Schriftsteller, Hanna Urgestein, ja, fünfmal angesprochen. Der hat über das Becherhus auch was geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, ich zitiere ihn jetzt mal, die Gaststube wurde abends von gewichtigen Amtspersonen besucht. Man konnte nicht leicht einen Schanktisch finden, der so mit allem Glas und Nickel blinkte und an welchem Steinhäger und Korn mit so viel Anstand ausgeschenkt und getrunken ward. So, da sage ich einfach mal, einen Schanktisch zu finden, ist heute auch nicht leicht im Becherhus.
Nee,
also
Gott sei
am besten
Dank.
Reservieren.
Auf jeden Fall.
Und weiß ich nicht, wird immer noch Korn mit Anstand ausgetrunken, ausgeschenkt oder was gibt es heutzutage Leckeres?
Gott sei Dank jetzt unsere eigenen Spirituosen, da ist auch ein Korn bei, Gott sei Dank. Ja, da gibt es natürlich viele Getränke, ne, die wir ausschenken, aber natürlich, klar, das passt zur damaligen Zeit, Steinjäger, das ist auch so ein Oldschool-Getränk, ja, das kennen nicht nur die Älteren unter uns. Ja, sowas schenken wir auch aus. Klar. Mich wundert das jetzt, weil meine Information von dem ehemaligen Hausbesitzer Tix ist ja, dass das hier sein, also er hat mir immer erzählt, dass das hier sein Wohnhaus war, also der Eltern, ja. Sein Kinderzimmer da war, und er hat mir das eigentlich mal erklärt. Deswegen würde mich dann interessieren, wo die Gaststätte war. Aber das kann natürlich trotzdem sein. Wie gesagt, historisch bin ich nicht so bewandert mit dem Becherhus.
Ich auch nicht. Also insofern, da gibt es welche, die uns dann vielleicht hinterher nochmal eine Nachricht dazu schicken. Was wollen denn die Hahnerinnen und Hahner? Tradition oder Moderne? Was ist so dein Eindruck? Weil du hast gesagt, du hast ganz viele Ideen, du hast eine To-Do-Liste deinem Verpächter da gegeben. Aber wie sieht's denn aus? Ich sag mal, Schnitzel findet man immer noch bei dir auf der Karte. Ne?
Schnitzel findet man auch. Ich finde, das muss in ein deutsches. Also erstmal machen wir natürlich deutsche Gastronomie. Ne? Ja. Italienische Gastronomie gibt's ja auch genug. Griechische und andere Spezialitäten, Restaurants gibt's auch genug. Ich finde immer, für einen Standort ist wichtig, dass das Angebot so ist, dass eben die Leute, die Kunden und die Gäste die Möglichkeit haben, für jeden Bedarf sich das rauszusuchen, was sie möchten. Was ist meine Idee gewesen? Ja, Schnitzel gibt es in der Tat, aber es gibt eben nicht ein normales Schnitzel, sondern es gibt eben das Schnitzel vom Hahner Strohschwein. Und das ist eben wieder etwas, was es nur hier gibt. Die Idee war einfach, Partner zu finden, die mit Liebe zum Detail, weil Gastronomie ist immer ein Puzzlespiel. Du versuchst, viele kleine Puzzlestücke zusammenzufügen, dass es ein großes, schönes Bild ergibt.
Mhm.
Meinen Kunden rate ich immer, ihr müsst immer schauen, dass dieses Bild, was ihr da kreieren wollt, das muss stimmig sein. Das heißt also, wir haben hier ein Konzept, eine Vision. Wir wollen in jedem Produkt, angefangen vom Schnitzel eben, wie gesagt, vom Hahner Strohschwein, das kommt hier regional, Tierwohl, Nachhaltigkeit, das sind Grundsäulen des Becherhus-Konzeptes geworden. Alle Produkte, die wir haben, sind so regional wie möglich. Natürlich kann ein Wein nicht aus Hahn kommen, weil wir hier noch nicht die Traubenmengen und die Intensität haben. Der Klimawandel wird mit Sicherheit dafür sorgen, aber wie lange das dauert, weiß ich auch nicht. Der kommt aber immerhin aus Deutschland. Wir haben das Schnitzel hier aus Hahn. Wir haben die Nudelmanufaktur aus Hahn, die uns unsere eigenen Nudeln macht. Wir haben den Metzger, der mit unseren eigenen Gewürzen, die wir hier in der Nähe kreieren, unsere eigenen Würste macht. Wir haben das Teehaus, was uns unsere eigenen Teemischungen macht. Wir haben den Kollegen der Kaffeerösterei hier aus Hahn, der uns unsere eigene Kaffee- und Espresso-Mischung macht. Wir haben jetzt mittlerweile die Brauerei, die meine als Düsseldorfer natürlich eigene Altbierrezeptur braut, nur für das Becherhus. Das Husalt ist nur für das Becherhus. Das gibt es nirgendwo anders, in keiner anderen Gaststätte. Und es gibt die ab 19.08. dann in der Flasche, in Märkten, ausgewählten Märkten, Trinkgut, Rewe, Handelshof und so weiter. Die Idee ist immer, die Produkte zu kreieren mit den Fachmanufakturen, so regional und nachhaltig und klimafreundlich wie möglich. Wir haben auch keine Coca-Cola mehr. Wir haben alle Produkte der Hahner Felsenquelle, weil das auch ein Partner ist. Die sind auch regional, nachhaltig, klimafreundlich. Dass die Leute das Gefühl haben, dass, wenn sie hier konsumieren, sie nicht die Umwelt belasten, sondern so klimafreundlich wie möglich hier unter und CO2-freundlich wie möglich unterwegs sind. Das zweite ist, alle Manufakturen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Familienunternehmen. Wir haben kein einziges DAX-Unternehmen oder keinen Konzern. Das heißt, wir unterstützen hier nicht irgendwelche Aktionäre. Jeder, der hier konsumiert, unterstützt Familienunternehmen. Kleinere Familien, größere. Die Brauereifamilie ist vielleicht ein bisschen größer. Die Hanna Felsenquelle, die Familie Römer ist ein bisschen größer. Der Kaffeeröster ist ein bisschen kleiner. Aber unterm Strich zahlen die hier in die Kommune Steuern. Die schaffen Arbeitsplätze, die schaffen ein Wir-Gefühl. Meine Idee von nachhaltiger Gastronomie ist, ein regionales, nachhaltiges Produkt zu schaffen. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren hervorragend schon geschafft. Sind mit Sicherheit noch nicht am Ende, aber wir sind mit Sicherheit an dem Punkt, muss man ganz ehrlich, ehrlicherweise sagen, mit Sicherheit Vorreiter oder diejenigen, die an dem Punkt am weitesten sind. Natürlich machen das jetzt im Grunde genommen oder versuchen viele jetzt auch zu machen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das Hanna Strohschwein kann man bei Rauschmann kaufen, roh, sich selber zubereiten. Aber zubereitet gibt es nur im Becherhus. Und so wird es auch bleiben, bis wir hier rausgehen.
Das wird ja hoffentlich noch lange, lange
dauern. Was hoffentlich noch sehr, sehr lange dauert, ja.
Aber jetzt ist es ja so, also das ist deine Vision. Ich finde das auch super, dass du die da so wirklich 1:1 umsetzen kannst und dass du auch diese Partner gefunden hast, die da mitmachen. Jetzt kenne ich das immer so, naja gut, regional, Bio und sowas ist auch immer so ein Kostenfaktor, ne? Tierwohl, das Fleisch ist halt teurer, als wenn du das jetzt, sag ich mal, aus dem Massenstall dir nimmst. Das muss ja auch alles irgendwo preislich passen, damit die Leute auch noch das Schnitzel essen, weil die wollen ja wahrscheinlich nicht 25 Euro für einen Schnitzel ausgeben oder 3,50 für ein Bier. Ich weiß jetzt gar nicht, Husalt wird wahrscheinlich günstiger sein. Wie kommt das denn bei den Kunden an? Also kriegst du da Feedback oder gibt es auch welche, die sagen, boah, was ist denn hier los? Ist aber nicht mehr jetzt mein Becherhus, wie ich das kenne. Also das meinte ich vorhin mit Tradition und Moderne. Ne? Also ja. Stößt du da bei der Kundschaft offene Türen auf oder sagst du, naja gut, also überlegen wir uns nochmal, ob wir das so weitermachen.
Also zum einen war es natürlich die größte Aufgabe und Schwierigkeit am Anfang erstmal die Partner zu motivieren, ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal für ein Objekt wie Becherhus zu kreieren. Das macht erstmal schon mal nicht, dass du da meinst, da schreit ein Bäcker Hurra, wenn du ihm sagst, du machst unsere eigenen Brote. Da sagt er, da habe ich 100 Spinner von, die wollen das auch. Nach 3 Monaten kaufen die nichts mehr. Das ist auch der Metzger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man jetzt im Nachhinein die Partner fragt, wenn die dir alle dasselbe beantworten, ja, wir haben am Anfang gedacht, der Alex ist ein Spinner, der große Reden schwingt und dann wird das am Ende nichts. Und sind jetzt aber heilfroh, dass wir diese Partnerschaft haben, denn ich habe gesagt, man muss natürlich Vertrauen haben. Das ist immer so etwas, was in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage wie damals mit Corona, jetzt muss man ja sagen, als Neukunde mit einer Vision in einer Phase zu kommen, wo gerade Untergangsstimmung ist, ist natürlich psychologisch, mental schwierig. Dass ich das geschafft habe, schreibe ich mal wieder der Leidenschaft zu. Die Leute einfach gedacht haben, Mensch, das ist nicht nur ein Spinner, der redet, sondern das ist einer, der lebt dafür und der will das auch und der wird das umsetzen und der wird das auch machen und ich glaube mal, das wird funktionieren. Ich gehe da mal mit. Und die Partner, die wir am Anfang gewonnen haben, wie den Alex von Rauschmann zum Beispiel, dem ich gesagt habe, natürlich kannst du nicht diesen Preis, den das Hanna Strohschwein kostet, wenn ich den jetzt umrechne aufs Schnitzel, dann sind wir, wie du schon gesagt hast, bei einem Schnitzelpreis, den keiner bereit ist zu bezahlen. Wir beide müssen das subventionieren. Das ist in der Tat ein Thema gewesen, was wir am Anfang so gemacht haben. Ich habe ihm das vorgerechnet, ich habe gesagt, lass uns beide den Teil subventionieren, der einfach teurer ist. Wenn du die Hälfte, ich die Hälfte machen, können wir den Schnitzelpreis so gestalten, dass die Leute sagen, ich kriege annähernd für vielleicht 1-2 Euro mehr als bei den anderen Kollegen im Umfeld das Schnitzel vom Hanna Strohschwein. Jetzt bei uns auch noch in Panko-Panade in Butterschmalz ausgebacken, also auch noch schulmäßig, wellengeschlagen aus der Pfanne. Wenn wir das jetzt mal zugrunde legen, dieses Handwerk, und dann machen wir auch noch die Kroketten selber, das will ich auch mal am Rande erwähnen, das macht im deutschen Brauhaus bei diesem Preisniveau keiner. Da können wir in NRW googeln, da wirst du keinen finden. Wenn wir sagen, das ist einer der Gründe, da geht's dann eben los, dann sagt der Gast, okay, natürlich 2 Euro mehr als bei der Konkurrenz, aber das Tier ist ein anderes, die Fleischqualität ist anderes, Das Handwerk ist was anderes. Ich bin bereit, die 2 Euro zu bezahlen. Und ich sage dir jetzt, nach knapp 2 Jahren und weiß nicht, wie viele tausenden Gästen, hat noch nie einer zu mir gesagt, es ist zu teuer. Mhm. Noch nicht ein Gast. Mhm. Ich fände es ehrlicherweise dann auch ungerechtfertigt, wenn er mir das so sagen würde. Ich würde es ihm erklären. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Gast, der mir gesagt hat, Himmel und Erde ist zu teuer. Das habe ich aber dann auch erklären können, wie der Preis zustande kommt, weil eben die Blutwurst von Rauschmann nur für uns produziert wird. Und das dann auch Handwerk ist und nur wir diese Blutwurst haben und die kostet dann halt auch etwas mehr. Klar. Es ist keine Blutwurst, die man im Großmarkt im Kilo für einen niedrigen Preis kriegt. Wir haben den doppelten Preis wie der Großmarkt, aber das ist halt Handwerk. Die wird für uns produziert in der Konsistenz, in dem Geschmack und auch vor allen Dingen in der Darstellung. Das ist ein Luxus, aber wir wollen ja das Konzept so. Mhm. Und der Gast findet die auch super lecker und dann hat er es auch verstanden. Ich habe sie
aber das, verstanden. Ich verstehe dich richtig. Der Gast in Hahn, also der weiß das schon zu würdigen. Ja? Also der ist, 100%. Sag ich mal, auch zufrieden jetzt, so mit, wie das Becher
uns aufgestellt ist. 100%. Ich hätte, ich hätte ehrlicherweise mit mehr Moderation gerechnet, dass ich mehr moderieren muss, warum wir diesen Weg mit diesen Produkten gehen.
Ja, cool.
Viele sagen sogar, dass das für die Qualität oder gerade auch für die für das Handwerk, was die Leute liefern, wir noch in Anführungsstrichen zu günstig sind. Jetzt bin ich ja kein Fan davon. Wir haben ja 120 Sitzplätze und montagsabends musst du bei uns reservieren, sonst kriegst du keinen Platz. Hm. Und wenn du das erreichen willst, dann bin ich immer der Meinung, musst du auch die Leute mit dem Geldbeutel ansprechen, die montagsabends weggehen, aber keine 30 Euro für ein Essen ausgeben. Hm. Sondern eher unsere Struktur in der Speisekarte ist ja so, wir haben ja auch mal ein Gericht für 10 Euro, wir haben ja auch was für 11 Euro, wir haben auch im Vorspeisenbereich mal Dinge, da kommen Leute auch für eine Frikadelle oder ein Mettappen und trinken sich eine Apfelschorle oder trinken sich einen Tee oder im Sommer ein schönes Bier, eins unserer Themenbiere vielleicht und gehen hier an einem Montagabend glücklich nach Hause, weil sie einfach weggehen können, ohne dass sie 100 Euro einstecken müssen. Das ist auch Teil des Konzeptes. Wir wollen niemanden liegen lassen. Das ist die dritte Säule. Niemanden liegen lassen heißt, finanziell jeden mitnehmen können. Und ganz wichtig auch, wir haben alle Intoleranzen. Wir haben für jeden Geschmack was. Wir haben vegan, wir haben vegetarisch. Wir haben natürlich keine 30 veganen Gerichte, weil wir kein veganes Lokal sind. Wir sind das Becherhus. Mhm. Ne? Aber wenn die Enkelin vegan ist, muss die nicht zu Hause bleiben, wenn der Opa sagt, lass uns doch mal im Becherbus essen gehen. Wir versuchen alle mitzunehmen. Das ist eigentlich auch diese elementar wichtige dritte Säule, die viele Brauhäuser in Köln und Düsseldorf so noch nicht praktizieren. Und dann wird es halt schwierig, wenn der, in meinem Beispiel, und meine Königsdisziplin ist immer der, der Opa hat Geburtstag und lädt ein und der will natürlich sein Himmel und Aids oder Speckpfannkuchen oder Schnitzel oder was auch immer, deftig, kräftig, hat sie nicht gesehen. Und die Kinder sagen, oh, kein Problem, da habe ich alles, Salat, Pasta, Fleisch, ich kriege alles im Becherhus. Und die Enkelin sagt, aber ich will vegan essen. Mhm. Oder ich habe Intoleranz. Ich habe Glutenintoleranz. Dann wird es schwierig. Dann sagt die Opa, da kann ich nicht mit, der hat nichts. Mhm. Wir versuchen alles möglich zu machen, dass alle Generationen zusammen an einem Tisch sitzen und das ist unsere Königsdisziplin. Und die kriegen wir in der Regel sehr, sehr gut hin und das ist auch der Grund, warum wir an allen Tagen eine hohe Frequenz haben.
Also ich persönlich denke auch, das muss man heutzutage auch anbieten. Also wir haben jetzt Urlaub in Bayern gemacht, auch klassische Biergartenatmosphäre und das war früher auch immer sehr fleischlastig. Ich muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, wir waren auch positiv überrascht. In fast allen Lokalitäten gab es zumindest vegetarische Hauptgerichte, auch zur Auswahl. Also jetzt nicht nur einen bunten Salatteller mit irgendwie ein Stück, was weiß ich, dabei, Stück Brot oder sowas, sondern auch was Interessantes. Und das hat uns auch gewundert, aber es führt eben auch keinen Weg mehr dran vorbei, weil die Leute essen auch bewusster heutzutage, auch wenn sie ausgehen und sagen auch, A, ich möchte wissen, wo mein Fleisch herkommt und B, ich möchte auch mal fleischlos essen. Ne?
Ja, also ich bin ja auch so einer der Carnivoren-Kandidaten, aber ich esse mittlerweile auch nicht 7 Tage Fleisch. Ich liebe, es gibt tolle Gerichte ohne Fleisch und ich esse die auch 1-2 Mal die Woche und da gibt es interessante Varianten. Unsere Speisekarte wechselt eh alle 2,5 Monate. Mhm. Also auch da wird es für den Vegetarier oder Veganer nicht langweilig. Ne? Also der kann hier auch mal in 2 Monaten erstmal die Dinge essen, die wir haben, und dann kommen schon wieder neue Gerichte. Wir arbeiten gerade an unserer nächsten Karte und die wird auch wieder interessant. Also, und das ist ja auch letztendlich Gastronomie.
Na
die
klar.
Muss interessant bleiben. Gastronomie muss interessant bleiben. Die Zeiten, ich kann das ja mal sagen, mein Vater war ja Zeit seines Lebens auch immer in der Gastronomie. Ich habe ja selber noch 1985 im Schiffchen gelernt. Brauerei Schiffchen war damals die Nummer 1 des Brauhauses. Da gab es, das war unumstritten. Das Who is Who der Wirtschaft, Politik war bei uns Essen, Konrad Henkel, Johannes Rau, Walter Scheel, der Bundespräsident. Alles ging täglich bei uns ein und aus. Wir hatten, also mein Vater war 30,5 Jahre da. In den 30,5 Jahren, da war er ja, glaube ich, 20 Jahre bei Hubert Wiener alleine, ein Pächter, und danach kam noch Stockheim. Die Karte hat nicht gewechselt. Es gab, ja, ich kann die runterrasseln. Es gab Eisbahn, es gab Haxe, es gab Schlachtplatte, es gab, ne, also da war so. Mein Vater ist heute 89, der lebt noch, und wir diskutieren viel, und er sagt: Alex, es ist unglaublich, was du leisten musst, um diesen Erfolg zu haben. Den hatten wir früher ohne geistige Arbeit.
Ja, klar.
Wir hatten Metzger. Das war wichtig. Der Metzger war wichtig. Der hat aus dem Tier alles rausgeholt. Was wir heute brauchen, ist, wir brauchen Leute, so wie ich, die geistig bereit sind, jeden Tag, das mache ich auch jeden Tag, wieder sich was einfallen zu lassen, wieder umtriebig zu sein, sich wieder zu orientieren. Was kann man mal als nächstes anbieten? Ne? Und das ist, ich habe jetzt wieder die Dinge aus dem Urlaub mitgebracht. Urlaub ist ja Fortbildung. Das weißt du genauso wie ich, will keiner hören, kein Gast hört diesen Satz gerne. Wenn ein Gastronom sagt, ich fahre in Urlaub oder ich an der Theke, lachen sie ja immer, ich gehe wieder auf Fortbildung, dann kommt man wieder und hat neue Ideen, und davon profitieren die Gäste.
Ja.
Davon ab, dass sie auch davon profitieren, wenn ein Gastronom oder ein Kellner oder wer auch immer erholt aus dem Urlaub wiederkommt, weil er dann mehr Power hat. Ja, aber ich komme auch geistig aus dem Urlaub wieder und habe wieder neue Ideen. Ich kann ja schon mal sagen, dass vielleicht das nächste vegane Gericht Massamam-Curry wird, ne, hier im Berghaus. Und dann fragt man sich, wo hat er die Nummer denn her? Ja, da wo ich im Urlaub war, gab es viel Massamam-Curry.
Okay.
Tolles Gericht, habe ich schätzen und lieben gelernt.
Hast du mit dem Koch gesprochen, der das Rezept geben lassen, oder setzt du das dann geschmacklich einfach selbst um?
Nee, da tüfteln wir ja immer gemeinsam dran. Das ist ja das Schöne, dass man dann so versucht, dahin zu kommen, wie man sich's vorstellt.
Ja, cool.
Aber die Köche sind in der heutigen Zeit aber auch so, jetzt muss man auch mal unterscheiden. Also wenn ich jetzt einen Koch aus der Generation meines Vaters nehmen würde, der würde sagen, was soll ich mit so einem Quatsch? Wir machen das so wie immer. Du brauchst natürlich jetzt auch die Generation, die sagt, geil, ich hab da Bock, lass uns das mal rausfinden oder lass uns das mal kreieren.
Also so einen Koch hast du jetzt?
Mehrere zum Glück.
Ah ja. Ja, erstmal finden.
Einer würde,
also ich
einer
sehe
würde
immer
dann
nur Koch gesucht, Service
ja, das
Koch gesucht,
gut, das machen
Auszubildende
alle.
Gesucht, überall.
Ja, machen wir auch. Wir suchen auch Auszubildende.
Okay. Kurze Sache mal. Was mir auffällt, ich finde, du kreierst mit dem Becherhus jetzt so, wie du dich jetzt aufstellst und wie du das Becherhaus positionierst, eine eigene ständige Marke. Das fängt auch so an mit dem Internetauftritt. Du bist auf Social Media aktiv, also Instagram sehe ich dann immer auch sehr aktiv, sage ich jetzt mal. Dann das B so als als Logo, würde ich jetzt mal so sagen. Also dieser Schriftzug aus dem Becherhaus mit diesem verschnörkelten B, Buchstaben B. Das findet man auf der Karte, glaube ich. Das findet man in der Kleidung der Angestellten eures Teams. Ne? Sehe ich das richtig, dass du das so als Marke irgendwo auch siehst?
Ja, das B soll ja, also das Becherhus-Logo, der Schriftzug außen an der Tür ist ja der uralte, traditionelle, oder das traditionelle Logo. Wir wollten hier mit dem Konzept und dem, was wir vorhaben, mit den eigenen Produkten und mit dem Alleinstellungsmerkmal der eigenen Produkte natürlich auch ein neues Logo haben. Deswegen haben wir uns für das schlichte B entschieden. Das B, überall wo das B drauf ist, weiß mittlerweile der Gast und alle, die damit was in Verbindung bringen, dass es sich um Becherhus handelt. Das ist richtig, das ist, soll eine Marke sein. Und die ist es auch schon geworden, weil auf den eigenen Spritdosen, dem eigenen Wein, den eigenen Kaffee, den eigenen Tee, alle Produkte, die wir haben, die eigenen Gewürze, überall ist das B drauf. Und auch natürlich die Kleidung des Personals, die Gläser, alles das, was wir kreieren, ist das B drauf. Das soll auch so sein, weil Becherhus soll ja dann auch diese Produkte darstellen. Das Husalt, nehmen wir mal als Beispiel, hat ja so einen großen Anklang gefunden, dass wir es geschafft haben, das so zu etablieren hier, dass wir, sei es Veranstaltungen, sei es Kirmes, Karneval, dass die Leute nicht mehr Groll hegen, hier hingehen zu müssen und kein vernünftiges Bier zu kriegen, sondern wir haben es jetzt geschafft, dass die Leute, ja gut, jetzt wirst du nie ein Produkt mit zu 100% erleben. Das schaffen wir auch nicht. Das schafft aber auch die Schlüsselbrauerei nicht oder die Hörige oder Schumacher. Das schafft keine Brauerei der Welt. Aber wir haben eine Akzeptanz gefunden, dass wir dieses Produkt jetzt auch sagen können, hier etabliert zu haben. Im Gegensatz zum Kupferalt, was es vorher gab.
Gibt es das eigentlich noch? Oder also brauen die das noch?
Die brauen das noch. Die haben, glaube ich, da in Wermelskirchen oder es gibt wohl noch ein paar Gaststätten, die es haben, ja.
Also finde ich gut, dass du es auch so offen ansprichst, weil also ich bin gerne und ein passionierter Altbiertrinker. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, ich gehöre da zur aussterbenden Gattung. Nö. Und immer wenn ich dann gerne ins Becherhus gegangen bin, dann bin ich aufs Landbier dann gewechselt, weil ich gesagt hatte, das kann man auch noch ganz gut trinken. Aber das war immer irgendwie so ein Kompromiss. Und jetzt habe ich nochmal eine konkrete Nachfrage, weil ich habe die Bierphilosophie da vom Becherhus dann plötzlich nicht mehr verstanden. Also dann gab es halt dieses Kupferalt und ein Kölsch und ein Pilz von der Erzquellbrauerei. Dann gab es aber plötzlich, du hast es vorhin auch angesprochen, so Themenbiere irgendwie aus Bayern. Jetzt gab es das Husalt. Also ich sag mal, was ist die Philosophie des Bieres? Also ist es jetzt das Ankerprodukt dann das Husalt oder was ist mit den Themenbieren? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Ja, der Vermieter ist ja die Brauerei. Die Brauerei ist die Erzquellbrauerei. Die Erzquellbrauerei braut folgende Biere. Also Kupferalt ist deren Alt. Erzquellpilz, Zunftkölsch und das Bergische Landbier. Und über die ganzen Flaschenbiere brauchen wir jetzt nicht reden, die ganzen Mischgetränke. So, als ich hier das Objekt übernommen habe, habe ich gesagt, naja, müssen wir nicht drum rumreden, das Kupferalt ist nicht so beliebt und der Ausstoß zeigt es ja auch. Vielleicht kann man da mal rangehen, weil ich, wie gesagt, aufgrund meines Netzwerks, ein Freund von mir ist Brauer Melzer, haben wir seit Jahren auch eigene Rezepturen gebraut und hatten auch Altbierrezepturen im Schrank. Und dann wollte natürlich die Brauerei auch erstmal sehen, was leistet der Gastronom. Das ist ja auch immer verständlich, ne? Auch da wieder, ich habe viel erzählt, viel Leidenschaft in mein Bewerbungsgespräch reingepackt, habe viel versprochen und die Brauerei will ja dann auch erstmal gucken, wie alle anderen auch, was hält er davon oder was setzt er davon um und ist das alles nur heiße Luft? Ist das so? Ich konnte meinen Teil dann recht schnell, nachdem es nach 7 Monaten dann losging, konnte ich meinen Teil also recht schnell zeigen, dass wir das umsetzen, was ich halt gesagt hatte mit den Produkten. Und so kamen wir also dazu, dass wir gesagt haben, wir sollten das Kupferalt ersetzen, weil natürlich hört eine Brauerei nicht gerne, wenn man sagt, euer Produkt ist nicht gut. Ich kann aber dafür nichts, weil bei einem Altbier ist es wie bei einer Süßigkeit oder bei anderen Dingen auch. Wenn das Produkt einmal verbrannt ist, kriege ich das auch nicht an den Start. Die Leute werden nicht mir zuliebe Kupferalt trinken.
Nein, das kann ich bestätigen.
Jeder ist ein freier Mensch und hat sich entschlossen. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Es ist natürlich der größte Punkt ist Psychologie. Es ist nun mal verbrannt und in den Köpfen ist es dann das Objekt, das Produkt ist dann tot. Ich habe hier aus Düsseldorf Freunde, die das Kupferalt logischerweise gar nicht kannten, die hier am Anfang hinkamen und mir gesagt haben, die finden das super. Und da habe ich gesagt, ja, sitte, und beim Hana ist es aber durch. Das ist das Problem. Und ich kann jetzt nicht mich darüber freuen, dass ein paar Leute sagen, die finden es lecker. Ein paar Leute, wir müssen den Ausschluss sehen.
Klar.
Wenn eine Brauerei einen Mini-Ausschuss eines Produktes hatte, dann ist sie gut beraten, darüber zu reden, ob man das ersetzt. Ich habe mit meiner eigenen Rezeptur des Husalts jetzt dafür gesorgt, dass wir einen Quantensprung beim Ausstoß haben. Und die Brauerei natürlich durch das Lohnbrauverfahren, die machen das ja nicht umsonst, sondern die kriegen ja auch Geld dafür, dann halt mehr Ertrag hat, als wären wir beim Kupferalt geblieben. Das heißt, es ist
eine gute Situation.
Eine Win-Win-Situation.
Genau.
Und das Haus hat wieder etwas, was eben zu unserer Philosophie passt. Es hat ein eigenes Produkt, weil das war ja immer mein Thema, ein eigenes Produkt. Jetzt kommt sogar in die Flasche, das wertet das Ganze nochmal auf, das gibt der Brauerei auch nochmal die Bestätigung, dass der Schritt richtig war. Themenbier ist eine Zusage der Brauerei an mich, noch vor der Eröffnung.
Ja.
Ich habe gesagt, wir bauen eine neue Theke, die habe ich bezahlt, die Schankanlage hat die Brauerei bezahlt. Und dadurch, dass wir eine neue Schankanlage bekommen haben, habe ich gesagt, macht ihr bitte, man weiß nie, was in den nächsten 10 Jahren passiert, machen wir eine Leitung mehr von 4 auf 5. Solange die Brauerei kein neues Bier braut, es kann ja sein, dass die Brauerei demnächst ein, ich sag jetzt mal, irgendeine Idee hat. Ich kenne jetzt nicht die Köpfe der Braumeister, vielleicht haben sie eine Idee. Jetzt haben sie ja das Landbier hell alkoholfrei für uns gebraut. Ist ja jetzt das Themenbier. Ich hatte damals als Zugeständnis diese 5. Leitung mir gewünscht und denen haben sie auch zugestimmt. Die haben wir dann im Januar letzten Jahres bekommen, wo ich mal eine Brauart oder ein Bier nach einer Brauart anbiete als Themenbier, das die Erzquellbrauerei nicht braut. Wie Weizen, wir hatten auch von der Erzquellbrauerei zum Beispiel das Siegtaler Landbier als Themenbier. Das ist ein etwas anderes Landbier als das, was du kennst, das Bergische Landbier. Und so haben wir jetzt den Maibock, den Weihnachtsbock. Dann natürlich unser Hauptthemenbier wird jetzt wieder ab 1.9. kommen, ist natürlich das Märzen. Das ist im Prinzip das von unserer Partner Weizenbrauerei Flötzinger aus Rosenheim, ist deren Märzenbier. Das ist ja das Fest in Rosenheim, was gleich ist mit dem Oktoberfest in München. Dann brauen die dieses etwas stärkere, süffige Bier, was die für diese Märzenzeit haben. Und wir kriegen exklusiv für einen Tag, das ist dieses Jahr der 1.9., kriegen wir das Märzenbier vom Stichfass. Also das heißt dann richtig original wie O-Zapft, ne, im Zelt, hauen wir den Hammer hier um 17 Uhr rein, dann gibt's so urige 30 Liter Holzfässer und dann knallen wir den ganzen Abend da das Märzen vom Stichfass. Tolle Geschichte. Sind wir die einzigen in NRW, die das bekommen. Dann gibt's 3 Wochen lang bis zur Kirmes hier Märzen als Themenbier von der Leitung. Auch sehr schön in Halbliter und Literkrügen. Und das ist unser meistverkauftes Themenbier. Und das braut ja die Erzquelle auch nicht, logischerweise, weil es ein Starkbier ist. Die Erzquelle braut zum Beispiel kein Bockbier, kein Starkbier und so weiter. Das war der Hintergedanke, der Gastronom möchte ja immer ein Angebot, dass der Gast entscheidet, was möchte er für ein Produkt. Und es gibt auch Menschen, die trinken gerne mal ein Bockbier, die trinken gerne mal ein anderes Bier.
Aber das ist natürlich gut, dass die Erzquellbrauerei da auch so gut Land ist, ne? Dass sie dir da auch eine gewisse Freiheit zugesteht, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja, weil, wie gesagt, der Gastronom, habe ich ja gesagt, der möchte, der macht das Angebot. Ich sag der Brauerei auch, worum es geht. Wir haben unseren eigenen Wein. Jetzt sagt die Brauerei natürlich, da seid ihr bescheuert, der eigene Wein, die saufen den Wein ja mehr als Bier, jetzt trinken alle den Emil, der Emil ist der Verkaufsrenner, ihr verkauft da so und 4.000 Flaschen im Jahr, wir könnten das alles im Bier verkaufen. Das ist aber falsch. Diese Diskussion habe ich schon vor 10 Jahren geführt. Wenn der Gastronom das Angebot so interessant gestaltet, dass alle Gäste sagen, wow, ich gehe da hin, ich rieche da meinen leckeren Wein, ich habe meinen leckeren Schnaps, ich habe meinen leckeren Kaffee, ich habe meinen leckeren Tee. Dann kommen immer mehr Gäste. Auch noch mehr Gäste, die Bier trinken. Unterm Strich hat die Brauerei jetzt verstanden, dass wenn das Becherhus jeden Tag gefüllt ist, alle von profitieren. Und das ist ja letztendlich das, was der Gastronom will. Der will ja kein Monopol errichten. Ich will ja auch nicht, dass das Husal Monopol bekommt. Das will ich gar nicht. Es soll ein Angebot sein. Es soll ein Produkt sein, was wir anbieten, was es nur bei uns gibt. Ich lasse mir auch ins Gesicht sagen, dass das Landbier besser schmeckt. Da habe ich doch kein Problem mit. Das ist ja eine Geschmackssache.
Wollte gerade sagen.
Das ist ja ganz normal. Wenn einer zu mir sagt, mit dem Schnitzel kann ich nichts anfangen, ich esse lieber Nudeln, dann ist das so. Wichtig ist, dass er etwas findet hier bei uns, was ihn glücklich macht und zu uns führt. Das ist meine Aufgabe als Gastronom.
Ja, und dass er sagt, Mensch, super Auswahl, komme ich gerne wieder. Ich habe gar nicht alles geschafft. Ne?
Genau. Und wenn einer sagt, boah, toll, das Alt gefällt mir und das trinke ich den ganzen Abend hier, dann, dass mich das jetzt freut. Ja gut, das steht ja außer Frage. Man ist doch immer stolz und glücklich, wenn die Produkte, die man anbietet, die Leute erfreut. Das ist ja der Grund, warum wir es kreieren. Aber ich wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt zu einem sage, entweder trinkst du das Alt oder du bist... ist kein guter Gast. Also jeder Gast, der hier hinkommt und findet etwas, sei es Getränke, Essen, Tagesangebote. Wir haben auch ein Tagesgericht. Und das Tagesgericht soll ja nicht unsere andere Speisekarte schmälern, sondern es ist ein Tagesgericht. Ein Angebot, was wir an diesem Tag anbieten.
Kurze Sache noch, Husbrot habt ihr jetzt auch.
Ja, Husbrot kommt jetzt mit Einführung der Flasche am 19. auf den Markt. Das heißt, das Brot wird es exklusiv dann hier geben.
Bei euch?
Bei uns im Becherhus. Mhm. Und es wird dann auch unser Kuvert und es wird auch die Mett- und Käsehappen, die wir auf Brot anbieten, dann nur noch mit diesem Brot geben.
Okay, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo als Kunde sage, ich kaufe mir mal ein Husbrot irgendwo. Oder kann man das auch in Gänze bei euch dann erwerben?
Ja,
oder
doch, bei uns in Gänze. Ja? Ganz normal. Ja. Also du kriegst, das ist ein Kilo Brot, also 1000 Gramm.
Geschnitten.
Nee, geschnitten, wir haben keine Schnitten. Nee, wie bei uns am Stück. Nee, schneiden musst du selber. Wir haben keine Maschine. Aber in der Brottüte mit natürlich dem B drauf.
Ja, habe ich tatsächlich schon genießen dürfen. Also vielen Dank dafür. Irgendwie war das so eine Aktion. Irgendwie beim Rausgehen haben wir noch so ein Brot geschenkt bekommen tatsächlich.
Ja.
Lieben Dank dafür. War echt lecker.
Die Mustermarge. Wir haben noch ein bisschen dran gefeilt, aber jetzt ist es auch wirklich fertig.
Jetzt war früher das Becherhus auch so ein Ort, sag ich mal, so um Fete zu machen. Ne? Wird das noch verlangt? Also ich habe gesehen, im Ende August irgendwie brasilianischer Abend bei euch im Becherhus. Also werden das so lockere so Events so eingeflochten ins Jahr oder wie wollt ihr euch da so aufstellen?
Ja, wir hatten begonnen 21 nach Corona-Lockdown mit diversen Veranstaltungen, Partys, die super angenommen wurden, die ausgebucht und voll waren. Aber wie ja alle leiden wir natürlich unter der Personalsituation. Wir mussten dann wieder diverse Veranstaltungen nicht wiederholen, wie Halloween. Weil es einfach nicht machbar ist, bis morgen 6 Uhr Party zu machen und am nächsten Morgen um 11 Uhr wieder Leute zu finden, die nach Umbau sauber machen, dann um 11 Uhr hier wieder gut gelaunt und geduscht und fit stehen, um das Tagesgeschäft zu leiten. Das ist einfach das Problem. Wir haben einfach nicht die Manpower. Wir haben uns jetzt in diesem Jahr für Veranstaltungen entschieden, aufgrund dessen, dass wir ja leider den Ruhetag eingeführt haben, den wir jetzt ab 1.9. dann wieder canceln wollen. Dann wollen wir wieder auf 7 Tage gehen. Haben wir aber Veranstaltungen kreiert, wo am nächsten Tag dann Ruhetag ist. Das heißt, wir haben die auf samstags gelegt, wo wir mit der gleichen Mannschaft dann im Prinzip eine Veranstaltung fahren, aber dann am nächsten Tag alle frei haben. Das ist dann für uns machbar. Brasilianischer Abend ist ein Thema. Wir haben noch ein paar andere Veranstaltungen. Natürlich O-Zapft, 1.9., der ist ja dann auch schon nach Ausstrahlung vorbei. Kirmes, ganz wichtiges Thema natürlich. Kirmesprogramm haben wir nach dem Erfolg von letztem Jahr minimal modifiziert. Wir haben uns, was unsere Idee der Kirmes jetzt war, einfach zu sagen, letztes Jahr ging es ja Freitag los wegen dem Jubiläum. Warum sollen wir bis Samstag warten? Wir machen schon am Freitag eine Party. Hier ist so viel Potenzial und auch die Leute haben so Bock. Da brauchen wir nicht bis Samstag warten.
Cool.
Wir machen schon eine Pre-Kirmes-Opening-Party oder wie man das sich schimpft. Können die Leute hier am Freitag schon mal Gas geben und Samstag ist ja offizieller Kirmes-Start. Aber das Hus rockt schon am Freitag.
Super. Das klingt aber auch alles nach sehr viel Arbeit, Alex. Hast du denn noch Zeit für deine Beratungsfirma, also Gastronomiekonzepte?
Ja, ja mache ich auch. Ich auch immer noch. Habe im Moment auch eigentlich viel zu tun. Und wir haben ja auch noch eine Catering-Firma, die gehört auch noch zu. Genau, das machen wir auch. Auch sehr erfolgreich. Ging durch Corona natürlich dann in die Knie. Ist aber jetzt wieder auf dem Stand von vor Corona und wird auch immer breiter und durchs Becherhus natürlich auch immer mehr, weil jetzt auch die Kunden oder die Gäste, die das Becherhus schätzen und kennengelernt haben, nach Catering fragen und auch Firmen. Auch da sind wir auf einem guten Weg. Auch da wird es immer mehr und immer stabiler und aber auch das schaffen wir mit den Leuten hier. Das funktioniert alles wunderbar.
Also Personal wäre noch gut, ne? Wenn da noch ein bisschen mehr Personal.
Personal wäre natürlich perfekt. Wir suchen ja Leute, die sich für diese Idee begeistern können und da müssen auch Leute mit Leidenschaft sein und in der Regel dauert das immer, aber man merkt schon, dass jetzt auch Leute mal ins Auge gefasst haben, bei uns zu arbeiten, weil sie eben merken, okay, da ist ja auch viel los und Gastronomie ist einfach gestrickt. Wo viel los ist, kannst du auch mehr Geld verdienen.
Klar.
Ganz einfach.
Wo siehst du dich und das Becherhus in 5 Jahren?
In 5 Jahren? Das ist eine gute Frage. Hoffentlich nicht am Ende der Fahnenstange, dass mir nichts mehr einfällt an Produkten. Wir kriegen jetzt dieses Jahr unseren eigenen Gin, das kann ich mal sagen. Okay. Ja, also meine Idee ist ja immer so, jedes Jahr jetzt, wie gesagt, das Bier in die Flasche, der eigene Gin. Meine Idee ist ja immer, dass man so im Jahr 1, 2 Sachen macht, wo man sagen kann, das ist wieder ein Baustein fürs Becherhus. Ne? 5 Jahre ist jetzt natürlich lang. Ich hoffe, dass mir immer genug einfällt und es so interessant bleibt, wie es jetzt ist. Ich finde, dass das Becherhus spannend und interessant ist für jeden Stammgast, für jeden Gast, der hier permanent hinkommt, sei es die Themenbiere, sei es die wechselnde Speisekarte, sei es die saisonalen Karten, die Veranstaltung, alles das, was wir anbieten, ist in meinen Augen immer super interessant und spannend. Da gebe ich dir recht, das ist viel Arbeit und das hochzuhalten oder diese Frequenz zu halten, wird nicht einfach. Das ist mit Sicherheit eine größere Herausforderung, als dahin zu kommen. Es ist immer schwieriger, da oben oder da, wo man jetzt ist, zu bleiben und sich da weiter zu etablieren, als erstmal von unten nach oben zu kommen. Das geht in der Tat relativ schnell.
Ich drücke dir da auf jeden Fall ganz fest die Daumen und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich finde es toll, dass dieses Traditionshaus in Hahn, sag ich mal, mit Herzblut jetzt geführt wird und eben mit einem neuen Konzept versehen wird, was aber, sag ich mal, super zu dem Haus passt. Also ne, eben dieses Regionale, dieses Traditionelle, eben auch traditionelles Handwerk und traditionelle Dienstleistung, finde ich, passt super. Und ja, wir kommen gerne und ich hoffe, das sehen auch ganz viele Hahnerinnen und Hahner so. Viel, viel Erfolg weiterhin.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ich hier verbringen durfte.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.